Herzlich willkommen zu Stadtrat aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, darf Sie und euch wieder alle sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Format Stadtrat aktuell. Freue mich sehr, dass wir das heute gemeinsam machen mit zwei Kollegen, nämlich dem Tom Meyer und dem Thomas Turo. Aber bevor wir zu kommunalpolitischen Themen kommen, heute ist der Tag 1 sozusagen danach. Gestern war Bundestagswahl mit durchaus ganz beachtlichen Ergebnissen für manche Parteien und mit Ergebnissen, die es nicht mehr so einfach machen zu regieren in Deutschland, wie das schon in der Vergangenheit der Fall war. Vielleicht mögt ihr mal aus eurer Sicht was, also ihr müsst nicht verraten, wie ihr gewählt habt, aber aus eurer Sicht dieses Ergebnis mal beurteilen, Tom.
Ja, das Ergebnis beurteilen. Ich finde es jetzt eigentlich nach der Wahl genauso spannend wie vor der Wahl. Letztendlich kommen ja zwei Varianten in Frage, dass jetzt so eine Partei wie die FDP Königsmacher-Partei ist. Führt anscheinend ein bisschen dazu, dass man größenwahnsinnig wird, so mit dem Selbstverständnis, das wie man da auftritt, also das ist meine Meinung, bleibt spannend, wie sie sich da entscheiden werden.
Ja. Ich denke, es gibt einen ganz klaren Wahlverlierer und das ist die CDU-CSU. Ja. Die sprechen zwar immer noch davon, so auf Augenhöhe mit der SPD jetzt zu sein, aber der Auftrag ist eigentlich meiner Meinung nach, geht ganz klar an die SPD, die Regierung zu bilden oder zur Regierungsbildung, jetzt sind sie aufgerufen. Es ist nicht bloß ein schlechtes Ergebnis für die CDU-CSU. Es ist ein dramatisches Ergebnis und wenn die immer noch nicht erkennen, dass der Wähler jetzt eigentlich was anderes will, dann tut es mir echt leid. Und wenn der Herr Laschet jetzt immer noch meint, er muss um die Jamaika-Koalition kämpfen, versteht man es einfach nicht. Wenn man das Ergebnis dann, sagen wir mal, auf unsere Kommune herunterbricht, dann hat auch hier die CSU deutlich verloren. Es hat zwar der Direktkandidat ein gutes Ergebnis an Erststimmen eingefahren. Aber auch das Ergebnis hier, und eigentlich muss man ja froh sein, dass man mit der Dr. Caroline Wagner jetzt wieder jemand aus der Stadt im Bundestag sitzen hat. Aber das, glaube ich, ist auch nicht auf die Personen vor Ort zurückzuführen, sondern es ist einfach der Scholz-Effekt. Und auch da muss sich auch die SPD überlegen, hier vor Ort vielleicht da wieder personell sich stärker aufzustellen.
Ja, also ich sehe es im Prinzip so ähnlich. Ich war entsetzt gestern, als der Laschet so getan hat, als könne es nur irgendeine Form von Regierungsauftrag an ihn geben, weil es war unter Demokraten eigentlich immer üblich, dass diejenigen den Regierungsauftrag haben, die die stärkste Kraft sind. Und das ist nun mal die SPD. Und wenn man sich überlegt, was die SPD für eine Wiedergeburt hingelegt hat, wobei man ehrlicherweise sagen muss, das ist einer Person zu verdanken und sonst niemandem. Man darf auch immer nicht vergessen, dass die jetzt in der zweiten Reihe kaltgestellt waren während des Wahlkampfes, diejenigen waren, die den Scholz bis aufs Messer bekämpft haben. Aber er hat gewonnen mit einem wirklich beachtlichen Ergebnis und mit einer Art, ich glaube auch, dass der als Kanzler der Beste ist von denen, die zur Wahl standen. Aber ich fand dann auch kurios, wie jetzt gibt es Vorgespräche zwischen Grünen und FDP. Also so, jetzt reden wir mal zusammen, wen wir dann zum Kanzler machen, so ungefähr. Das ist schon an Absurdität nicht mehr zu überbieten.
Da bleibt auch zu hoffen, dass die Grünen sich besinnen, was ihr Klientel eigentlich will. Ja?
Ja, ja. Aber es ist so, das sind so neue Mechanismen, dass man jetzt unterhalten sich die Dritt- und Viertplatzierten darüber, wem sie es erlauben, ins Kanzleramt einzuziehen. Also alles kurios. Aber egal, in der Region muss man, ich kann die einzelnen Kandidaten zu wenig beurteilen. Ich sehe es auch so. Gut ist, dass es noch eine Stimme gibt in Berlin. Da muss man der Caroline Wagner auch gratulieren. Und ich glaube, die hat auch einen ganz engagierten Wahlkampf gemacht. Und den anderen, dem Herrn Lechte und dem Herrn Schmidt und dem Herrn Aumer, muss man auch gratulieren. Ich finde, dass der Peter Aumer, solange ich das noch beurteilen kann, immer ein sehr engagierter Wahlkreiskandidat. Also wenn man Hilfe in Berlin gebraucht hat, hat der immer zugeholfen. Das finde ich sehr bemerkenswert. Insofern hat er es auch verdient, dass er wieder im Bundestag sitzt. Ja, also so viel sozusagen zur allgemeinen Weltlage. Bei der Brücke ist gelegentlich darüber diskutiert worden, ob und wie wir uns zu solchen Dingen äußern. Ich will das bei der Gelegenheit nochmal klarstellen. Wir sind eine kommunale Wählervereinigung und haben uns bisher zumindest, vielleicht treten wir mal an für Landes-, Bundes- und Europawahlen, aber bisher haben wir uns der kommunalen Sache verschrieben und unsere Mitgliedschaft setzt sich, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen politischen Richtungen zusammen. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen ja gerade ein Gegenmodell sein, gegen das sich sozusagen abhängig machen von parteipolitischen Dogmen. Und deshalb halten wir uns aus solchen Debatten raus, außer dass natürlich jeder seine Meinung dazu hat und die auch äußert, so wie wir das jetzt auch getan haben. Aber jetzt zurück in die Niederungen der Kommunalpolitik. Letzte Woche waren ein paar Sitzungen und wir wollen über ein paar Punkte reden. Thomas, ich fange mit dir an. Es war Planungsausschuss, der war gar nicht so spektakulär, wenigstens wurde über die Punkte nicht so spektakulär diskutiert. Wichtig waren die Punkte allemal. Es ist ja manchmal so, dass über Dinge diskutiert wird, die nicht so bedeutend sind. Und die Dinge, die bedeutend sind, werden dann durchgewunken. Es ging um eine Menge Bebauungspläne. Vielleicht magst du dazu mal was sagen.
Ja, wenn man die Tagesordnung im ersten Blick sich anschaut, dann sagt man, okay, wir haben 4 Bebauungspläne drauf. Ist ja ganz normal, dass eine Stadt plant und baut. Allerdings betrifft es jeweils Bebauungspläne, die zum einen zur Nachverdichtung beitragen, also neuen Wohnraum schaffen. Das gilt für den Bebauungsplan am Asternweg und Nelkenweg. Und wir haben einen Bebauungsplan auf der Tagesordnung oder auf den Weg gebracht am Hochweg Süd. Diese Fläche ist vielen bekannt. Die ist komplett versiegelt zu 100% und in diesem Bebauungsplanverfahren werden also neue Grünflächen da draußen entstehen, es werden Wohnungen entstehen, es wird Einzelhandel entstehen, also gute Geschichte. Einen Bebauungsplan möchte ich noch herausgreifen, das betrifft Gallinghofen Ost, da spricht man auch schon seit 4 Jahren drüber. Es war relativ problematisch anscheinend, aber er geht jetzt ins beschleunigte Verfahren, das heißt also, er ist jetzt geht jetzt in die Auslegung. Das ist mal ein Bebauungsplan, der von denen abweicht, von den anderen 3 deutlich abweicht, weil hier bauen wir also nicht bloß im Geschosswohnungsbau, sondern es werden auch Einfamilienhäuser entstehen. Es wird wahrscheinlich auch eines der letzten Entwicklungen oder eine der letzten Entwicklungen sei, die, sagen wir mal, für junge Familien einfach das Angebot auch für ein eigenes Haus macht. Also insgesamt, wie gesagt, hast du schon gesagt, relativ unspektakulär auf den ersten Blick, aber wir vergessen ja eigentlich immer die Diskussion, dass Wohnraum immer noch deutlich benötigt wird und dass man hier jetzt mit dem Schaffen von Wohnraum auch in den Mietmarkt beruhigend wahrscheinlich eingreifen kann oder hoffentlich beruhigend eingreift, ist ein schöner Ansatz.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Seit langem wird mal wieder über Wohnungen geredet und nicht über sonst vermeintlich wichtige Dinge. Dann war Jugendhilfeausschuss. Tom, du hast mich dankenswerterweise im Jugendhilfeausschuss vertreten. Da ging es unter anderem um den Ausbau der Jugendsozialarbeit an Schulen. Dazu muss man vielleicht kurz erklären, seit 10 Jahren, nein, länger, seit 15 Jahren gibt es vom Freistaat gefördert sogenannte Jugendsozialarbeiterinnen und Jugendsozialarbeiter an Schulen. Das sind keine Mitarbeiter der Schule, sondern sind Mitarbeiter des jeweiligen kommunalen Jugendamtes. Und die haben auch nicht den Auftrag, dass sie für die Lehrer Leberkässemmeln holen, sondern sie sind der verlängerte Arm des Jugendamtes in der Schule und müssen sich um einzelne Schülerinnen und Schüler kümmern. Das ist deshalb notwendig geworden, weil Schule heute mehr denn je Reparaturbetrieb ist für alles, was in der Gesellschaft falsch läuft. Und es Schülerinnen und Schüler gibt, die mit ganz vielfältigen Problemlagen in die Schule kommen. Da ist bei kleinen Schülern das Problem, dass das Meerschweinchen gestorben ist und bei großen Schülern ist es sexualisierte Gewalt. Also da kommt alles vor. Und wir haben viele Schülerinnen und Schüler schon individuell abholen, will sogar sagen retten können durch solche Leute. Der Freistaat fördert es mit 16.300 und ein paar zerquetschte pro Person. Und wir haben diese Jugendsozialarbeit in Regensburg massiv ausgebaut. Und zwar dort, wo es diese Fördermittel bisher gab, nämlich in Grundschulen, in Förderschulen, in Haupt- bzw. Mittelschulen, auf Regensburger Initiative auch in Realschulen. Und jetzt hat der Freistaat vor dem Hintergrund Corona dieses Programm ausgeweitet und wir haben zusätzliche Schulen bzw. zusätzliche Schulen neu geschaffen. Du musst gleich sagen, welche, Tom, ich weiß es nicht mehr genau, an welchen Schulen. Und damit verbunden die Frage an dich, für Gymnasien gibt es beziehungsweise höhere Schulen, also Berufsschulen gibt es auch, für Gymnasien gibt es das bisher nicht. Das ist eigentlich bedauerlich. Nun ist die Reihenfolge sicher richtig, dass man mit anderen Schultypen angefangen hat. Aber wie schätzt du, du bist selber Gymnasiallehrer, die Situation an Gymnasien ein, bräuchte es da das nicht eigentlich auch?
Unbedingt. Das hat sich auch an den weiterführenden und zwar auch an den höher weiterführenden Schulen jetzt herausgestellt, dass das eigentlich zwingend notwendig wird. Man hat immer mehr Fälle von Kindern, die einfach Probleme haben. Diese Probleme äußern sich auch anders. Ich bin jetzt doch schon längere Zeit ein Lehrer, die äußern sich auch anders als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Da gibt es Situationen, da müssen die Kids einfach auch aus dem Unterricht rausgenommen werden. Und das ist bei der angespannten Personallage, was jetzt die Lehrer betrifft, dann sehr schwer, die dann zu betreuen. Ja, also ganz konkrete Fälle habe ich da vor Augen, auch bei uns an der Schule. Und das wäre wichtig, ich habe das auch angeregt im Jugendhilfeausschuss, dass man das nicht vergessen sollte, diese Arbeit auch oder dieses Projekt, dieses Programm auszuweiten auf die weiterführenden Schulen und auch auf die Gymnasien. Die Stadt, also wir, Regensburg, leistet sich ja beim städtischen Gymnasium tatsächlich, ich glaube, das war sogar eh auf deine Initiative.
Ja, na, das war sogar schon, der Herr Scheidinger hatte das damals schon der Schulleiterin versprochen. Okay. Ich musste es dann umsetzen, was gar nicht so einfach war, weil man damit natürlich die anderen Gymnasien ein Stück vor den Kopf stieß, aber es war halt nun mal unser Gymnasium, deshalb haben wir es dort gemacht.
Ja, und zur Ausgangsfrage, welche Schulen waren das? Das ist jetzt die Gerhardinger Grundschule, die Grundschule am Napoleonstein, das berufliche Schulzentrum Matthias Runtinger. Die bekommen jetzt eben solche Jugendsozialarbeiter. Ja, es bleibt zu hoffen, weil das wirklich eine gute Sache ist, es bleibt zu hoffen, dass das Programm weiter ausgebaut wird.
Ich will dazu abschließend nochmal sagen, weil mich ja oft irritiert, dass wir in der Kommunalpolitik immer nur über Straßen, Radwege, also immer nur über was Gebautes reden. Mit diesen Stellen, die uns verhältnismäßig wenig Geld kosten, gelingt es uns, Kindern und jungen Menschen, die uns sonst verloren gehen, denen eine neue Perspektive zu geben. Und das ist eine hoheitliche Aufgabe. Wir sind für die Jugendhilfe zuständig. Und wenn wir an einer Schule nur ein Kind retten davor, dass es kaputt geht, dann haben wir schon was gewonnen. Also immer sinnvoll und wir werden alles dafür tun, dass das Thema Jugendsozialarbeit dort, wo es ausgebaut werden muss, ausgebaut wird, unter anderem eben auch neu an den Gymnasien. So, und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Ja, ist gar nicht mein Lieblingsthema, aber weil es so ein bisschen deutlich macht, wie Politik in dieser Stadt funktioniert. Groß wurde verkündet letzte Woche in den Medien, und zwar weit vor der Sitzung, noch bevor wir Sitzungsunterlagen hatten, wurde verkündet, nun ist die Sensation gelungen, es kommt das Hallenbad im Osten und die Leichtathletikhalle zeitgleich. Habe ich mir gedacht, sowas hatten wir doch schon mal. Thomas und Tom, erzählt mal, wie war das im Ausschuss und wie ist denn die Vorgeschichte?
Ja, ich meine, die Vorgeschichte ist ja eigentlich so, dass man sich über alle politischen Organisationen und Parteien hinweg eigentlich klar war, die Leichtathletikhalle und das neue Bad im Osten, die müssen gebaut werden. Jetzt gab es natürlich im letzten Herbst die Vorbesprechungen zum Investitionsprogramm und nachdem die Gewerbesteuern natürlich deutlich eingebrochen sind, musste man sich an Projekte wagen, die man streicht von der Liste und dazu hat für die Koalition gehört, die Leichtathletikhalle. Die wollten also das Ostbad und die Leichtathletik separat bauen. Hätte zu Mehrkosten zwischen 3 und 4 Millionen Euro geführt. Wir haben das damals schon bemängelt und haben einen Vorschlag dazu gemacht und einen Antrag eingebracht. Die Wortmeldung vom Kollegen Mayer war sehr interessant, weil er hat aus unserem Antrag vorgelesen und eigentlich hättest du gemeint, der liest aus der Beschlussvorlage vor. Also es ist eigentlich identisch. Du hast dann gesagt, copy and paste. Jetzt wird die Leichtathletikhalle und das Ostbad gleichzeitig auf den Weg gebracht. Also etwas, was man vor einem Jahr schon hätte tun können. Wir haben das auch im Ausschuss moniert und gesagt, wir haben ein Jahr verloren. Wir hätten dem Stadtwerk einfach Planungssicherheit geben müssen. Im letzten Jahr, da wären wir nämlich jetzt schon deutlich weiter.
Tom, wie kam es dir vor?
Ja, also das war eigentlich absurd, das Ganze. Sie haben natürlich dann so argumentiert, also die Regierungskoalition, ja, sie haben da nichts verplempert und sie sind ja da dran geblieben und haben einfach nochmal geschaut, wie man es besser machen kann. Aber in Wirklichkeit mussten sie ihren Streit innerhalb der Koalition natürlich irgendwie kitten und schauen, dass man da zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Und letztendlich, denke ich, wird sich die CSU da durchgesetzt haben und haben gesagt, nee, wir wollen das schon gemeinsam bauen. Und ja, das ist das, was wir im November schon vorgeschlagen haben. Also im November 2020.
Ja, so ist Politik manchmal. Bedauerlich, dass wegen Koalitionsfragen Dinge, die für die Stadt von Bedeutung sind, einfach ein Jahr verschoben werden. Aber das geht uns ja bei unterschiedlichen Themen so. Wir werden sehen, wie das im Herbst wird, wenn es um das neue Investitionsprogramm geht. Da kann man schon gespannt sein. Mal gucken, was aus der Mobilitätsdrehscheibe wird. Auch dazu hatten wir Anträge eingebracht. Wird man alles sehen.
Vielleicht nur ganz kurz auch noch irgendwie zum politischen Stil, weil das ärgert mich eigentlich schon, weil man dann selbst auch in gewisser Weise in der Schusslinie ist, weil das jetzt eine Praxis ist, die jetzt schon mehrfach vorgekommen ist. Da bekommt man als Stadtrat eine Beschlussvorlage zum Tagesordnungspunkt ohne Unterlagen. Ja. Man sieht praktisch nur den Tagesordnungspunkt, aber keinerlei zusätzliche Informationen. Kommt am Montag, am Dienstagabend liest man dann in der Mittelbayerischen Online einen Artikel, den man dann am Mittwochvormittag auch in der Printausgabe lesen kann, dass der Stadtrat beschlossen hätte, dies und jenes, und man selber als Stadtrat weiß nur überhaupt nicht Bescheid, um was es überhaupt geht, weil man die Unterlagen noch nicht zugestellt bekommen hat. Und dann fragt man nach, Entschuldigung, war versehen, so hat man das, aber das ist natürlich absolut mit Kalkül, ja. Und das ist frustrierend, weil man wird ja dann auch angesprochen, hey, was ist da los, wie habt ihr da abgestimmt? Und wenn man dann als Stadtrat dasteht und letztendlich keine Antwort geben kann, weil man einfach noch nicht informiert wurde, also das habe ich dann auch angemahnt, dass das Vorgehen für uns nicht akzeptabel ist.
Das ist ein ganz interessantes Zusammenspiel zwischen medialer Wirklichkeit und Politik. Der Politik gelingt es auf dem Weg, die alleinige Deutungshoheit zu haben, weil sie wissen, dass es in der Medienberichterstattung immer um die Frage geht, wer berichtet als Erster. Das heißt, wenn ich irgendeinen Ballon platzen lasse, zu dem es noch gar keine näheren Details gibt, dann schreiben Medien schon drüber, weil sie haben es als Erstes. Und alles, was dann danach kommt, wie zum Beispiel der Hinweis, dass wir das ja schon mal beantragt haben oder sowas, spielt dann keine Rolle mehr. Also ich habe ja dazu auch Stellungnahmen abgegeben, auch für die neue Regensburger Zeitung. Das tauchte dann überhaupt nicht mehr auf, weil es einfach schon durch war, das Thema. Aber so ist es. Letztes Thema. Thomas, da bist du jetzt raus, da bist du schon zu alt. Also wir jungen Leute von der Brücke.
Die Anzahl der Haare auf dem Kopf ist nicht direkt proportional zum Alter.
Ja, das stimmt. Also es hat in den letzten eineinhalb Jahren ja immer Debatten gegeben, um was machen Jugendliche in der Stadt, wie geht es mit der Janinsel und so weiter. Und in den letzten Wochen ist vermehrt bei uns aufgeschlagen, dass sich so der neue Pfarrplatz zu so einem Feierhotspot entwickelt hätte. Und jetzt waren wir da Samstagabend mal unterwegs. Also mit Abend meine ich jetzt wirklich Abend. Also wir haben um 20.30 Uhr begonnen und waren bis 1 unterwegs. Also nicht irgendwie um 19 Uhr. Und dabei haben wir ein paar Dinge gesehen, die fand ich nicht so prickelnd. Aber auch ein paar Dinge, die waren ganz in Ordnung. Ich will mit zwei Beobachtungen anfangen, die mir gerade noch in Erinnerung sind. Es wundern sich ja jetzt alle, dass die jungen Leute so viel FDP und Grün gewählt haben. Das war auch was einem entgegenschlug an diesem Abend. Und zwar im Kern verkürzt mit folgenden Begründungen. Also die grünen Wähler, weil sie gesagt haben, wir müssen was fürs Klima tun. Es muss jetzt einfach was passieren. Deshalb wählen wir Grün. Und die anderen aus einer gegenteiligen Motivation, nämlich zu sagen, einer war da, der war ganz penetrant. Ich will Auto fahren. So, also diese Sorge Wir müssen jetzt die wählen, die vermeintlich dafür stehen, dass anschließend alles frei bleibt und unser Wohlstand nicht kaputt geht und unsere Freiheiten nicht kaputt gehen. Fand ich sehr bemerkenswert, weil ich eigentlich immer nicht verstanden habe, dass junge Leute FDP wählen. Aber das ist dann so dieser Effekt gewesen. Und das Zweite, was mir ärgerlich aufgestoßen ist, will ich auch deutlich sagen, also diese Koalition vertreibt junge Leute von der Jahninsel und beschwert sich darüber, dass junge Leute so alkoholisiert sind und die CSU verteilt dann gratis Bier. Also irgendwo hört der Spaß auf. Man kann ja viel machen, aber das ist ja an Inkonsequenz kaum zu überbieten. Und zwar genau da, wo es ohnehin immer zugeht, da schenkt man dann gratis Bier aus. Ja, müssen die Vertreter selber wissen. Ich habe vorhin den Armer ja gelobt, aber zu so einem Schmarrn sollte er sich nicht hinreißen lassen. Das ist einfach billig, weil man holt in der Nacht vor der Wahl nicht über gratis Bier noch eine Stimme. Aber egal. Tom, was war so deine Beobachtung, was dieses Thema auch betrifft, ja, wie es dazugeht?
Ja, ich war tatsächlich schon überrascht, weil ich komme eigentlich über den Bismarckplatz selten hinaus, aber dass da mittlerweile am Neupfarrplatz solche Mengen an sehr jungen Leuten unterwegs sind. Also das muss man schon auch ganz deutlich sagen, da waren definitiv Kinder auch am Start nach 22 Uhr, die noch keine 16 Jahre alt waren. Müssen vielleicht andere beurteilen, wie man das sehen mag. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass wenn man dann ins Gespräch gekommen ist, und das konnte man konnte mit den Leuten reden, dass dann vernünftige Gespräche auch geführt worden sind. Natürlich sind welche schon jenseits von Gut und Böse gewesen, aber mit den allermeisten konnte man ganz normal reden und konnte sich das auch anhören. Und ja, man hat schon gehört, wo die Probleme sind. Nämlich an fehlenden Plätzen für junge Leute, wo sie nicht immer hin und her geschoben werden. Die Problematik, dass manche vielleicht zu sehr alkoholisiert sind und dann rumpöbeln. Mir ist dann aufgefallen, dass die Polizei, bitte, die machen mit Sicherheit einen tollen Job, aber ich glaube, dass es eine bessere Taktik gäbe. Und zwar, man muss sich vorstellen, die sind alle total jung, stehen voll im Saft, voller Testosteron, fühlen sich wahnsinnig stark. Früher, glaube ich, hat man gesagt, halb stark. Und dann fährt die Polizei mit 4, 5 Kastenwegen da auf. Ja, natürlich, fühlen sich provoziert. Ja. Wir haben ja darüber geredet auch. Wir sind als Gruppe mit, was weiß ich, 6, 7 Leuten da einfach ein paar Mal um den Neupfarrplatz rumgelaufen, sind ins Gespräch gekommen. Wenn das die Polizei oder von mir aus auch das Ordnungsamt ähnlich machen würde und jetzt nicht mit Kastenwegen da auffährt und zwar auch schon von Anfang an mit dabei ist, dann glaube ich, wäre das viel produktiver und würde zielführender sein.
Glaube ich auch. Das ist meine Beobachtung auch. Zunächst mal haben uns einige bestätigt, das fand ich auch ganz bemerkenswert. Sie sind deshalb jetzt verstärkt am Neupfarrplatz, weil der Neupfarrplatz ist jetzt quasi die Stätte, wo sie hingehen, wenn auf der Jahninsel Schluss ist. Also man hat sozusagen das, was dann auf der Jahninsel war, verlagert auf den Neupfarrplatz. Das ist das, was wir immer gesagt haben. Und ich glaube, was man lernen kann, bei aller Vorsicht, wir waren jetzt da einmal unterwegs, also wir waren schon häufiger unterwegs, aber man muss immer in so einer Beurteilung dann für das ganze Problem sehr vorsichtig sein. Aber ein Schlüssel ist in jedem Fall, dass jedes Wochenende müssen Politiker, Polizisten, Jugendarbeiter raus und mit den Leuten reden. Unsere Erfahrung dort auch wieder. Man kann sogar da hingehen und sich Gruppen schnappen und sagen, hey, geht's mal her und erklärt's uns mal. Warum läuft das so, wie es läuft? Und schon ist man im Gespräch. Also ich fand es sehr interessant. Ich finde manche Sachen auch erschreckend, sage ich nochmal. Ich habe null Verständnis dafür, wenn Leute Flaschen am Boden zerdeppern. Nein. Oder auf einmal fing dann einer an zu rennen und dann waren 40 Leute in Bewegung und fangen auch an zu rennen und keiner weiß, was jetzt so wirklich passiert. Ja, die hatten sich dann gegenseitig bedroht, aber das eskaliert dann so, weil so eine Dynamik entsteht. Aber insgesamt muss man sagen, sind die jungen Leute gute junge Leute und man muss ihnen entsprechende Möglichkeiten geben. Und insofern waren die Eindrücke ganz interessant und wir werden das natürlich auch in Zukunft beobachten. So, jetzt geht's diese Woche. Diese Woche ist nicht so spektakulär. Also es sind nur 2 Sitzungen, es ist Grundstücksausschuss und es ist Plenum, aber im Plenum ist fast alles vorbereitet. Aber wir melden uns natürlich wieder und berichten. Tom, vielen Dank. Thomas, Kleine. Vielen Dank. Lado. wünsche euch noch eine schöne Woche und wir werden mit Interesse beobachten, was in Berlin jetzt so alles passiert und wie diese Verhandlungen weitergehen. Eins muss man noch sagen, für uns als Kommunen ist zum Schluss auch entscheidend, dass man eine Bundesregierung kriegt, bei der die Kommunen nicht am Katzentisch sitzen. Verfassungsrechtlich sitzen wir nämlich am Katzentisch, weil wir Bestandteil der Länder sind. Aber es ist immer gut, wenn Spitzenpolitiker in Berlin was zu sagen haben, die auch kommunale Erfahrungen mitbringen, wenigstens auf die kommunale Ebene hören, weil wir sind am nächsten dran an den Leuten, viel näher als manche Abgeordnete. Das wäre gut. In diesem Sinne noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info@brücke-regensburg.com. Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat Aktuell. Musik: Lukas Kunze.